ARD.
SWR Kultur. Essay.
Im Gedächtnis der Menschheit haften Erinnerungen, die viel weiter zurückreichen als alles geschichtliche Wissen. Sie sind in die Form von Märchen und Mythen gekleidet, deren innerster Kern sich nicht dem ersten Zugriff erschließt. Man muss sie entschlüsseln, um zu ihren Wahrheiten vorzudringen.
Ihre Wahrheiten, das mögen Ereignisse gewesen sein, die sich einstmals in grauer Vorzeit wirklich zugetragen haben, wie zum Beispiel die Sintflut, die alles Leben auf der Erde, bis auf wenige Ausnahmen, vertilgt haben soll.
Erzählungen von einer solchen gewaltigen Flut finden sich bei vielen Völkern der alten wie der neuen Welt. Bei den Sumerern und Babyloniern im Gilgamesch-Epos, im Alten Testament, wo von Noah und seiner Arche berichtet wird, bei den Griechen in ihrer Sage von Deukalion und Pyrrha, bei den Indern in der Legende von Manu und dem Fisch, aber auch bei den präkolumbianischen Hochkulturen Mexikos und Zentralamerikas.
Am geläufigsten ist uns Europäern die Noah-Version, die im ersten Buch Mose erzählt wird.
In dem 600. Jahr des Alters Noahs, am 17. Tage des zweiten Monats, das ist der Tag, da aufbrachen alle Brunnen der großen Tiefe, und taten sich auf die Fenster des Himmels, und kam ein Regen auf Erden, 40 Tage und 40 Nächte.
Frappierend, diese genauen Zeitangaben.
Sie sind eine Eigenart dieser mythischen Berichte. Auch die Atlantis-Sage ist mit solchen Daten versehen. Platon, der große griechische Philosoph, der von 427 bis 347 vor Christus in Athen gelebt hat, der Schüler des Sokrates, überlieferte als einziger die märchenhafte Geschichte vom Inselreich Atlantis und seinem Untergang. Sie ist zu lesen in seinen beiden Dialogen Timaios und Kritias, die er etwa um 360 vor Christus schrieb. Da war schon ein alter Mann von bald 70 Jahren. In diesen beiden Werken hat Platon niedergeschrieben, was er aus mündlicher Überlieferung über Atlantis gehört hatte.
Und die mündliche Überlieferung war zur damaligen Zeit in Griechenland eine hochentwickelte, weit verbreitete und sorgfältig geübte Fähigkeit, der bekanntlich auch Schliemann die Anhaltspunkte und Hinweise aus seiner Homer-Lektüre für seine erfolgreichen Grabungen in Troja und Mykene verdankte.
In dem Dialog Timaios geht Platon selber auf die Überlieferungsgeschichte des Atlantis-Stoffes ein. Es beginnt Kritias.
Was du jetzt hören wirst, Sokrates, ist wirklich wahr, wenn es auch seltsam klingt. Es stammt von Solon, der ja wohl von allen sieben Weisen der Weiseste war. Wie er selbst oft genug in seinen Gedichten sagt, war er der engste Freund und Vertraute meines Urgroßvaters Dropides, der, was er von ihm gehört hatte, an meinen Großvater Kritias weitergab, und diesem wiederum verdanke ich die Erzählung.
Und was war es, was der große athenische Gesetzgeber Solon von Atlantis berichtet hat?
Viele große und bewundernswerte Taten berichten unsere Aufzeichnungen von eurem Staat. Eine Tat jedoch übertrifft an Größe und Tapferkeit alle anderen. Und zwar bezeugen unsere Chroniken, welch einer großen Macht eure Stadt ein Ende bereitet hat. Einer Macht, die aus Eroberungslust von ihrem draußen im Atlantik liegenden Sitz aufgebrochen und gegen ganz Europa und Asien zu Felde gezogen war. Damals war der Atlantik schiffbar. Vor jener Meerenge, die ihr die Säulen des Herakles nennt, die Straße von Gibraltar, lag damals eine Insel. Diese Insel war größer als Libyen und Asien zusammen, gemeint sind Nordafrika und Vorderasien. Und von ihr konnte man damals zu anderen Inseln übersetzen, von denen man schließlich zum jenseitigen, jenen wahren Ozean begrenzenden Festland gelangte. Denn alles, was innerhalb der Mündung, von der wir sprechen, liegt, erscheint wie eine Bucht mit enger Einfahrt, das Mittelmeer. Jenes Meer aber darf mit Fug und Recht ein Meer, und das es umschließende Land mit gleichem Recht, ein Festland genannt werden. Auf dieser Insel Atlantis bestand nun eine große und bewundernswerte Königsmacht, welche sich sowohl in den Besitz der ganzen Insel als auch der anderen Inseln und von Teilen jenes Festlandes gesetzt hatte. Außerdem beherrschte sie diesseits der Säulen des Herakles auch Libyen bis Ägypten und Europa bis Tyrrhenien. Diese gesammelte Macht versuchte einst, in einem Heereszug, euer und unser Land, sowie alles, was sich diesseits der Säulen des Herakles befand, mit einem einzigen Angriff zu unterjochen. Damals, o Solon, tat sich die Macht eures Staates vor allen Menschen glänzend durch Tapferkeit und Tatkraft hervor. Denn alle übertreffend an Mut und kriegerischer Tüchtigkeit, erst an der Spitze aller Hellenen stehend, dann durch den Abfall der anderen auf sich selbst allein angewiesen und in die größte Gefahr geraten, schlug eure Stadt eines Teils die Feinde und errichtete Siegeszeichen, andernteils verhinderte sie, dass die noch nicht unterjocht waren, in die Knechtschaft gezwungen würden. Bereitwillig befreite sie auch noch alle anderen, die diesseits der Säulen des Herakles wohnten. Später jedoch, als ungeheure Erdbeben und Überschwemmungen eintraten, versank während eines einzigen schlimmen Tages und einer einzigen schlimmen Nacht ebensowohl das ganze zahlreiche streitbare Geschlecht bei euch unter die Erde, und ebenso verschwand die Insel Atlantis in die Tiefe des Meeres. Daher ist die See dort unbefahrbar geworden und nicht zu durchschiffen, weil der hochliegende Schlamm, den die Insel bei ihrem Untergang zurückließ, dies behindert.
Auf diese Stelle stützt sich die Suche nach Atlantis, die nun schon seit über 2000 Jahren die Gemüter der Menschen beschäftigt. Hunderte von Büchern sind schon darüber geschrieben worden, und noch immer wird die Diskussion über das Thema, das Platon aufgebracht hat, fortgeführt.
Und es wird darüber nicht bloß diskutiert, sondern im Stil der experimentellen Archäologie, wie sie vor allem durch Heyerdahls Expedition mit dem Floß Kon-Tiki und mit dem Papyrusschiff Ra einer staunenden Weltöffentlichkeit demonstriert worden ist, sucht man weiter nach der im Meer versunkenen Insel.
Wobei die einen sich strikt an den Begriff Insel halten, während andere nach einem ganzen Kontinent fahnden, der in den Fluten des Atlantik verschwunden sei.
In dem Meer, das nach Atlantis benannt ist.
Viele sind überzeugt davon, dass die Flutkatastrophe, von der Platon berichtet, sich in der Ägäis ereignet habe und dass Atlantis identisch sei mit der Insel Thera, die man auch unter dem Namen Santorin kennt und die wenig mehr als 100 Kilometer akkurat nördlich von Kreta im Ägäischen Meer liegt. Zusammen mit den beiden kleinen Inseln Therasia und Aspronisi stellt die Santorin-Gruppe die Ruine eines riesigen Vulkans dar, der, ähnlich wie der Krakatau, explodiert ist und von dem nur etwa die Hälfte des Kraterrandes übrig blieb. Die Kraterhöhlung füllt das Meer.
Für den amerikanischen Atlantologen James W. Maver Jr. gibt es keinen Zweifel, dass es Atlantis wirklich gegeben hat. Wenn auch nicht als eine Insel mit kontinentaler Ausdehnung im Atlantischen Ozean oder in anderen Teilen der Welt, wie manche vor ihm es vermuteten und auch noch nach ihm es für möglich hielten. In seinem 1969 veröffentlichten Buch »Reise nach Atlantis« äußerte er die Ansicht, Atlantis habe sozusagen vor der griechischen Haustür gelegen.
Das Inselreich lag meiner Meinung nach in einem Meer, das Platon sehr gut kannte, in der Ägäis, auf eine der Kykladeninseln. Die geografische Lage und die besonderen geologischen Umstände dürften dafür gesorgt haben, dass die Zerstörung von Atlantis, die tatsächlich erfolgt ist, jahrhundertelang, bis in die Zeit der klassischen griechischen Kultur in der Erinnerung der Menschen blieb. Und Platon hat sie uns in seinem Bericht überliefert.
Maver gehört also zu jenen Atlantis-Forschern, für die es nicht darum geht, ob Platon eine Legende oder ein reales Geschehen erzählt hat, sondern die es nur noch interessiert, wo die Katastrophe zu lokalisieren ist.
Er fühlt sich dabei bestärkt und bestätigt durch das Beispiel Schliemanns und zieht eine Parallele zwischen Platon und Homer.
Homer berichtet von vielen Personen und Ereignissen, die es tatsächlich gab, die er aber, wie es eben die Art einer Sage ist, der Zeit und dem Raum nach eng zusammendrängt. Ich glaube nun, dass die Atlantis-Legende eine ähnliche Entwicklung durchgemacht hat wie die Sage von Troja. Je öfter man sie erzählte, desto umfangreicher wurde sie. Aber es gibt doch einen Unterschied. Das tatsächliche Ereignis, das die Sage von Atlantis zum Ausgang hat, war in seinen Wirkungen so katastrophal und so weitreichend, dass aus ihm eine Fülle von Mythen und Sagen entsprungen ist. Angesichts der Kommunikationsschwierigkeiten in jener frühen Zeit erhielten diese einzelnen Sagen in allen Kulturen, die von der Katastrophe betroffen waren, unabhängiges Leben.
Mit dieser Auffassung befindet sich Maver im Einklang mit den meisten Atlantologen, auch mit denen, die Atlantis in einer ganz anderen Weltgegend vermuten.
Was Maver von ihnen unterscheidet, ist eine ganz bestimmte Theorie.
Die Theorie, die mich dazu brachte, nach Atlantis zu suchen und es zu finden, wirft ein völlig neues Licht auf die Interpretation mythischer und sagenhafter Berichte. Denn die vielleicht überraschendste Entdeckung, die ich gemacht habe, war nicht jene von Atlantis selbst, sondern vielmehr die Erkenntnis, dass Atlantis jahrhundertelang offen dalag, sichtbar für jedermann, hätte man nur gewusst, wonach man sich umzusehen hatte.
Vielleicht sollten wir zur Person James W. Mavers etwas sagen, damit man ihn nicht als bloßen Phantasten abtut. Sein Fachgebiet war Ozeanographie, speziell ozeanographische Technik. 4 Jahre lang hat er am erregendsten Projekt seiner Karriere gearbeitet, am Entwurf und an der Konstruktion von Alvin. Das war jenes Tiefseetauchboot, das in einer aufregenden Aktion 1966 jene Wasserstoffbombe auffand und barg, die den Amerikanern vor der spanischen Küste verloren gegangen war. Er war also in einer Person sowohl Wissenschaftler wie Ingenieur, außerdem Hobbyarchäologe und, last but not least, ein begeisterter Freund Griechenlands. Er fand Atlantis, sein Atlantis muss man wohl sagen, in Thera.
Die Thera-Theorie hatten aber schon andere vor ihm entwickelt. In den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts stieß man bei Abraumarbeiten der Bimssteinschicht auf Reste antiken Mauerwerks, die Zeugnis ablegten von einer bronzezeitlichen Besiedlung der Insel. Es handelte sich dabei keineswegs um archäologische Grabungen. Vielmehr ließ die Suezkanalgesellschaft die Vulkanasche von Thera abbauen, und zwar am Rand der Caldera, des Kratersees, um den sich die innere Küste Theras und die Nebeninsel Therasia krümmen wie die stehen gebliebenen Teile eines hohlen Backenzahns. Man brauchte nämlich diese Asche beim Bau des Suezkanals, die mit Kalk gemischt einen äußerst haltbaren Zement abgab, der besonders widerstandsfähig gegen Seewasser ist. Und gerade hier, am Abbruchrand der inneren Bucht, trafen die Pickel und Schaufeln der Arbeiter auf zahlreiche Steinblöcke, die den Grund der Bimssteinschicht anzeigten.
Die Zementholer für den Suezkanal, wussten sie denn, was diese Steinblöcke bedeuteten?
Die verantwortlichen Leiter erkannten sehr wohl, dass es sich hier um antike Mauerreste handeln müsse. Aber neben dem Bau des Suezkanals trat bald ein anderes Ereignis, das noch mehr Anlass gab, sich mit Thera und seiner geschichtlichen, respektive vorgeschichtlichen Vergangenheit zu beschäftigen. Das war im Jahre 1866 ein neuerlicher Ausbruch des Thera-Vulkans. Dadurch rückte die Kykladeninsel in den Brennpunkt des allgemeinen Interesses. Die griechische Regierung entsandte eine wissenschaftliche Untersuchungskommission, um die Vulkantätigkeit auf Thera zu erforschen. Auch eine Gruppe französischer Geologen kam zu Forschungszwecken an die Stätte des Geschehens, darunter der Vulkanologe Ferdinand Fouquet. Obwohl es nicht sein Fachgebiet war, erkannte er in den Häuserruinen und Keramikscherben, die aus der Bimssteinschicht freigelegt wurden, die hohe Bedeutung der Funde für die Archäologie und Geschichtswissenschaft. Fouquets gründliche Beschreibungen dessen, was er vorfand und was er selber ausgrub, bezeugen, dass er sehr wohl erfasst hatte, zu welchen Folgerungen seine Entdeckungen führen konnten. Die weitere Auswertung überließ er aber seinen Landsleuten und Fachgelehrten, den Professoren Mamet und Gorcet vom Französischen Archäologischen Institut in Athen. Ihnen war es dann auch vergönnt, den Hauptfund zu machen. Als sie die Hinterwand einer Zisterne durchbrachen, tat sich vor ihnen eine offene, von Bimssteingemenge überwölbte Passage auf. Hoch darüber befand sich ein Weinberg.
Für Maver, den Griechenland-Enthusiasten, wurde die Begegnung mit dem griechischen Seismologen Angelo Galanopoulos schicksalhaft. Er traf ihn im Sommer 1965 in Athen und war sofort fasziniert von der grandiosen Theorie, die sein Gesprächspartner entwickelte. Galanopoulos identifizierte Atlantis mit der minoischen Kultur, also der Kultur der Bewohner von Kreta im 2. Jahrtausend vor Christus.
Thera, eine Kolonie des Mutterlandes Kreta, das kann man sich gut vorstellen.
Die Theorie von Galanopoulos kam zu dem genau entgegengesetzten Ergebnis. Danach sei Platons Bericht über Atlantis als Beschreibung zweier Inseln zu interpretieren. Die größere sei der als Königsgut bezeichnete Bereich gewesen, Die kleinere aber, von Platon Metropolis genannte, die wahre Hauptstadt, das eigentliche religiöse und kulturelle Zentrum der Atlanter, der Minur. Im Kritias, dem anderen Dialog Platons, der sich mit Atlantis befasst, wird detailliert geschildert, was die Nachkommen des Atlas, den der Meeresgott Poseidon mit einer Sterblichen gezeugt hatte, alles zur Befestigung ihrer Macht und zur Verschönerung ihres Daseins taten.
Zuerst überbrückten sie die um den alten Hauptsitz, Metropolis, laufenden Meeresarme, um nach außen und nach der Königsburg hin einen Weg zu schaffen. Von allem Anfang an bauten sie diese Burg als Wohnsitz des Gottes und ihrer eigenen Ahnen. Generation um Generation suchte durch immer neue Ausschmückungen die Vorgänger an Prunk nach Kräften zu übertreffen. Schließlich war ihr Wohnsitz ein durch Umfang und Schönheit staunenerregender Bau geworden. Von der Küste her gruben sie einen 300 Fuß breiten, 100 Fuß tiefen und 50 Stadien langen Kanal ins Landesinnere, bis zum äußersten Wasserring, der die Residenz umgab, wodurch eine Seeverbindung und ein Hafen geschaffen wurde. Der Durchstich war breit und tief genug, dass die größten Schiffe in diesen Hafen einlaufen konnten. Auch bei den Brücken durchstach man die Landringe, welche die Wasserringe voneinander trennten, sodass einem einzelnen Dreiruderer die Durchfahrt ermöglicht wurde. Sie überdachten diese Kanäle so, dass die Schiffe darunter Platz fanden, denn die Ufer erhoben sich hoch genug über den Wasserspiegel. 3 Stadien betrug die Breite des größten der 3 Wasserringe, zu dem man nur von See her Zugang hatte. Von gleicher Breite war der sich anschließende Landring. Der nächste Wasserring und ebenso der dazugehörige Landring war dagegen nur noch 2 Stadien breit und nur 1 Stadion betrug schließlich die Breite des inneren Wasserrings, der unmittelbar die Residenz umgab. Die Mittelinsel, auf der sich die Königsburg erhob, maß 5 Stadien im Durchmesser. Diese Insel, die Landringe und die 100 Fuß breite Brücke, umgaben die Bewohner von beiden Seiten mit einer steinernen Mauer und errichteten auf den Brücken bei den Durchgängen seewärts nach jeder Seite Türme und Tore. Die Steine dafür, weiße, schwarze und rote, brachen sie unten rings um die Mittelinsel, desgleichen außen und innen an den Landringen. Auf diese Weise wurden beim Aushauen zugleich doppelte Behälter für die Schiffe ausgehöhlt, die vom Felsen selbst überdacht wurden. Zu den Bauten benutzte man einfarbige Steine oder man fügte, um das Auge zu erfreuen, das Mauerwerk aus verschiedenfarbigen Steinen zusammen. Der gesamte äußere Mauerzug war mit Kupfer überzogen, der innere mit Zinn und der dritte, der unmittelbar die Zitadelle umgab, mit Bergerz, das wie rotes Feuer leuchtete.
Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt aus der umfangreichen Schilderung, die Platon in seinem letzten Dialog, dem Kritias, von Atlantis gibt. Aber in unserem Zusammenhang mag er genügen, um verständlich zu machen, warum Galanopoulos und Maver, und sie ja nicht allein, sondern auch der schon genannte irische Atlantologe John Luce und der Nestor der griechischen Archäologen Spyridion Marinatus darauf verfielen, hier im Herzen der Ägäis Atlantis zu lokalisieren und die Kultur der Atlantiden mit der Minoa gleichzusetzen.
Der amerikanische Ozeanologe Maver hat es aber doch, soweit ich orientiert bin, nicht mit einer bloßen Theoriebildung bewenden lassen, sondern eine regelrechte Expedition nach Terra gestartet.
Es waren sogar 2 Expeditionen. 1966 die erste, 1967 die zweite, die Maver unternahm, um an Ort und Stelle nach Beweisen für seine Theorie zu suchen. Es gelang ihm, eine Gruppe amerikanischer Geophysiker, die im Sommer 1966 mit dem Forschungsschiff Chain durch die Ägäis kreuzte, dafür zu gewinnen, ihren Fahrplan abzuändern und Terra in ihr Forschungsprogramm aufzunehmen. Die Chain hatte die Aufgabe, die Beschaffenheit der Erdrinde unter dem Meeresgrund zu erkunden. Zu diesem Zweck war sie mit den modernsten Instrumentensystemen ausgerüstet. Einem Sonarsystem, um Tiefenmessungen vorzunehmen, einem seismischen Profilzeichner, einem Magnetometer und einem Gravimeter, die laufend Messdaten über die Erdrinde unterhalb des Meeresbodens lieferten. Schließlich gab es an Bord der Chain auch noch ein Schwerkraftinstrument, womit Proben vom Meeresboden heraufgeholt werden konnten. Außer Maver und dem amerikanischen Forscherteam war übrigens auch Angelos Galanopoulos, der griechische Seismologe und passionierte Atlantologe, Teilnehmer dieser ersten Expedition nach Thera. Maver schildert die Annäherung der Chain an die Insel seiner ausgedehnten Studien und kühnen Spekulationen sehr anschaulich.
Das schwarze Profil Theras verwandelte sich allmählich, als wir uns näherten, in Klippen mit weißen Spitzen und grünen Weingärten. Wir sahen Dörfer mit weißen, eng zusammengedrängten Gebäuden. Ich konnte die rund 50 Meter dicke Aschenschicht erkennen, die Insel bedeckt. Dann auch den großen Kessel im Zentrum mit dem schwarzen Kegel von Nea Kaimeni, der neu gebildeten Vulkaninsel innerhalb der Caldera. Er ist an sich niedrig, beherrscht aber doch die gesamte Bucht innerhalb der Klippen. Unser Kurs durch den nördlichen Kanal mochte dem Verlauf jenes Kanals oder Durchstichs entsprechen, den Platon beschrieben hat. In den von Galanopoulos aufgrund der Beschreibung Platons gezeichneten Skizzen lag der Kanal jedenfalls gerade an dieser Stelle. Die jetzige Einfahrt ist gut 1,5 Kilometer breit. Eine große Landmasse war hier ins Meer gestürzt. Falls der Kanal jemals hier gewesen war, jetzt gab es ihn jedenfalls nicht mehr. Unsere Bewegung war groß. Der Einzige, der die Insel schon früher gesehen hatte, war Galanopoulos. Die vulkanischen Überreste traten kraftvoll zutage und boten, als wir in den Kanal einfuhren, einen überwältigenden Anblick. Linker Hand umgaben uns die nördlichen Gipfel und rechts ragte das Sägeblattprofil von Therasia hervor. Am Eingang in die große Bucht erhoben sich an beiden Seiten nahezu senkrechte Felswände. Vor uns, am östlichen Absturzrand des Kessels, tauchte die Hauptstadt Phira auf. Der Ort ist eine Ansammlung von Gebäuden an der Spitze eines 400 Meter hohen Felsabsturzes. In die Aschendecke an einem Steilhang hineingebaut, schienen die Häuser aneinander zu kleben. Die Bucht misst in nordöstlicher Richtung 14,4 Kilometer, in ostwestlicher Richtung 11,5 Kilometer. Rund um uns bildeten die schwarzen Felshänge, so glatt abgebrochen, dass die alten Lavaströme und Bimssteinablagerungen sich deutlich abhoben, von allen Seiten eine große Schüssel. Bis zum Meeresgrund ist es hier über 400 Meter, das ist mehr, als die Klippen hoch sind.
Gegen Abend verließ die Chain den Kessel, oder mit dem anderen Wort die Caldera, durch den westlichen Kanal und nahm Kurs nach Norden, um die Insel zu umschiffen. Unterdessen spie im Kontrollzentrum das Instrumentarium laufend Papierstreifen aus, von denen abzulesen war, dass unter dem Kesselboden geschichtetes Geröll lag. Das bestätigte, dass die Schlussphase der Katastrophe von Thera der Einbruch des Zentralteils der Insel ins Meer gewesen war und keine Explosion. Auf den Profilschnitten, die von den Apparaten der Chain aufgezeichnet wurden, traten zahlreiche vulkanische Kamine unter Wasser hervor und ergaben das Gesamtbild eines komplexen Vulkans mit mindestens 12 bis 14 Kaminen. Maver fühlte sich immer näher am Kern seiner Erwartungen angelangt. Er notierte.
Vor der Südküste entdeckten wir einen gewaltigen äußeren Einsturzkessel, der im 15. Jahrhundert vor Christus, also zur selben Zeit, entstanden war wie der Einbruch des Inselzentrums. Früher hatte das nun versunkene Land dem südlichen Ufer Theras ohne Zweifel guten Schutz gegeben. Möglicherweise lag hier die minoische Flotte an Land gezogen. Die größeren Schiffe mögen innerhalb des Kessels verankert gewesen sein, der damals wesentlich kleiner war als heute. Das höchst unregelmäßige Terrain, das um die vulkanischen Kegel lag, wurde auch durch das radikale seismische Profil im Kessel bestätigt. Wir wissen von Bodenproben, dass der Einbruch vom Jahre 1500 vor Christus wenigstens das zweite derartige Ereignis in der geologischen Geschichte Theras war. Man kann daher annehmen, dass ein oder mehrere Zentralkegel innerhalb der Bucht schon vor dem Einsturz bestanden haben, genauso wie die neuen, wahrscheinlich sehr ähnlichen Kegel von heute. Vor 1500 vor Christus jedoch war viel mehr Land vorhanden als heute und die Bucht dementsprechend kleiner.
Das hört sich alles eindrucksvoll an. Was aber war der Ertrag von Mavers Expedition nach Thera?
Am kürzesten ist dies einer Zeitungsmeldung vom 4. September 1966 zu entnehmen. Sie stand in der New York Times.
Graben in der Ägäischen See angeblich Teil von Atlantis. Professor Angelos Galanopoulos teilte heute die Entdeckung höchst überzeugender Beweise mit, wonach die legendäre Stadt Atlantis im Ägäischen Meer gefunden worden sei. Der Professor, ein führender griechischer Seismologe, erklärte, dass die Umrisse eines breiten Grabens 400 Meter unter Wasser in dem versunkenen Teil der Insel Thera entdeckt worden seien. Ein griechisch-amerikanisches Wissenschaftlerteam unter der Führung von Dr. J. W. Maver von der Woods Hole Oceanographic Institution in Massachusetts hat eine Woche hindurch auf Thera gearbeitet, um Beweise für die Theorie von Professor Galanopoulos zu finden, wonach Atlantis mit dem kretischen Reich, das in der Ägäis um 1500 vor Christus existierte, identisch sei. Professor Galanopoulos sagte, der Graben sei wahrscheinlich ein Teil der heiligen Insel von Atlantis, der Metropolis. Eine Verlautbarung des seismologischen Laboratoriums der Athener Universität, dem Galanopoulos vorsteht, besagt, dass die Entdeckung durch das Forschungsschiff Chain gemacht worden ist. Die Chain hat ein seismisches Profil der ägäischen Insel Thera angefertigt. Zwei Drittel der Insel sind als Folge eines Vulkanausbruchs um 1500 vor Christus mehr als 400 Meter unter den Meeresspiegel versunken. Elektronische Geräte an Bord des Forschungsschiffes haben den Graben unter einer starken Schicht vulkanischer Asche festgestellt.
Dieses Ergebnis kann jedoch weder Maver noch Galanopoulos genügt haben, um darin den unumstößlichen Beweis für ihre Theorie zu sehen. Darum unternahm Maver 1967 seine zweite Expedition nach Thera.
Diesmal stand kein Forschungsschiff zur Verfügung. Auch das Team, das Maver begleitete, setzte sich anders zusammen. Vor allem war Galanopoulos nicht mehr dabei. Statt seiner beherrschte der Archäologe Spyridion Marinatos die Szene. Der griechische Gelehrte war eine imponierende Persönlichkeit, der zum Leiter der griechischen Altertümerverwaltung aufgestiegen war. Eine Stellung, die 1967 mit erheblichem Einfluss, ja man kann sagen, mit Macht verbunden war.
1967, da regierte in Griechenland die Militärjunta.
Maver, der demokratisch gesonnene Amerikaner, litt unter der politischen Situation. Doch sein Wunsch, nach Thera zurückzukehren, verdrängte alle Befürchtungen. Seine konziliante Natur kam dann von allen Expeditionsteilnehmern am besten mit dem knorrigen Charakter des griechischen Professors zurecht, der zweifellos eine Leuchte seines Faches war und bereits 1939 die Hypothese von der vulkanischen Zerstörung des minoischen Kreta aufgestellt hatte. Durch seine eigenen Spartenforschungen war er zu der Überzeugung gelangt, dass der Untergang der minoischen Kultur auf Kreta nicht fremden Eroberern zuzuschreiben ist, sondern von einer Naturkatastrophe ungeheuren Ausmaßes herrühren muss. Marinatus verfügte nicht nur über ein profundes Wissen, er hatte auch einen ausgeprägten Spürsinn, der ihn bei seinen Grabungen oft zu überraschenden Funden leitete. Ein typisches und ergötzliches Beispiel für die unterschiedliche Arbeitsweise der amerikanischen Forscher mit ihren modernsten Instrumenten und dem griechischen Gelehrten mit seinem einfachen Spaten und seiner Nase, schildert Maver in folgender Szene.
Das beste archäologische Werkzeug ist immer die Schaufel, meinte Marinatos. Sie arbeitet gut und redet nicht. Erschöpft von meiner Arbeit mit dem Seismographen, ich musste ungezählte Male den 7,5 Kilogramm schweren Vorschlaghammer schwingen, kam ich zu der ersten Grabung zurück, wo Marinatos interessiert in das metertiefe Loch blickte. »Hallo«, sagte er, »ich brauche Sie nicht mehr, weder Sie noch Ihre Freunde.« Ich wusste nicht, wie ich diese Bemerkung deuten sollte. »Aber machen Sie nur Ihre Versuche«, er lachte, und ich war froh darüber. Dann zeigte er auf die Grabung. Hier haben wir die Mauern eines Hauses gefunden und hier die gebrannten Ziegel der oberen Stockwerke. Es war 3:07, Donnerstag, der 27. Mai 1967. Wir waren bis dahin 33 Stunden auf der Insel gewesen. So optimistisch ich auch war, ein so rascher und so großer Erfolg ängstigte mich doch. Ich fürchtete, es sei nur ein Traum. War es wirklich ein Haus? War es ein Palast? War es zusammen mit den Häusern Fouquets und Zahns, des deutschen Archäologen, der 1899 Grabungen auf Thera durchführte, der Beweis, dass eine große prähistorische Stadt unter unseren Füßen lag? Wenn aber hier eine so große Siedlung schon bestanden hatte, welche Wunder musste es erst auf der Hochfläche gegeben haben, die einst den Einsturzkessel von Thera füllte? Gefäßscherben begannen sich rund um die Grabung anzuhäufen. Marinatos nahm einige Stücke, die dünner schienen als die übrigen, zur Hand. »Echte kretische Keramik«, sagte er mit einem Scharfblick, dem zu widersprechen ich nicht die geringste Absicht hatte. »Importiert, nicht kopiert. Das bedeutet, dass hier einst wohlhabende Leute gelebt haben.« Er lächelte. Ich beobachtete die Arbeiter. Einige verwendeten ein Werkzeug, das aussah wie ein Meißel, nur dass die Schneide löffelartig war. Man arbeitete damit wie mit einem verlängerten Arm, schabend, aushebend, prüfend. Marinatus hielt mir einen Steingegenstand vor die Augen. »Sie wissen, was das ist?« »Nein«, gab ich vorsichtig zurück. »Es ist natürlich eine Lampe. Man kann, wenn man genau hinschaut, noch den Lampenruß sehen. Es ist ganz gewiss 1500 vor Christus.« »Ja, es ist, wie ich es erwartet habe. Hier stand höchstwahrscheinlich ein Haus. Vielleicht nicht gerade ein sehr großes, aber gewiss auch kein bescheidenes, nicht im geringsten bescheiden. Das können wir mit Sicherheit sagen. Die Keramik ist sehr gut gebrannt und sehr gut bemalt. Sie ist außerdem polychrom, wie sie nur die wohlhabenden Leute besaßen. Wirklich sehr vielversprechend. Ich bin sehr zufrieden mit Ihrer seismografischen Arbeit. Es ist außerordentlich ermutigend.« Ich bedankte mich bei ihm für seine Worte.
Die Grabungen dieser Expedition förderten aber dann noch weit mehr ans Licht. Besonders die auch von Marinatus als Kollegin hochgeschätzte amerikanische Archäologin Emily Wörmel bewies Finderglück. Sie entdeckte die ersten Fresken auf Thera seit den Funden von Mamie und Gorset im Jahr 1870. Bemalte Mauern, intakt und unzerstört. Die Vulkanasche hatte sie seit 3500 Jahren konserviert. Die Ausbeute war schließlich noch viel größer, als man ursprünglich erhofft hatte. Emily Wörmel schätzte die Bevölkerungszahl der ausgegrabenen Siedlung auf 30.000. Es war also eine Stadt. Und so beschrieb dann auch Marinatus später den Fund als Überreste einer großen Stadt mit gewaltigen Palästen, Straßen und Zeugnissen einer alten Kultur.
Und welchen Ertrag brachte Mavers zweite Expedition für die Atlantis-Forschung?
Noch immer keine unwiderlegliche Lösung des Atlantis-Rätsels, aber doch die Erschließung eines Stücks europäischer Vorgeschichte, die Maver so versteht. Minoische Paläste wurden etwa um 2000 vor Christus zum ersten Mal auf Kreta erbaut, aber da hatten bereits die Kykladen einen kulturellen Vorsprung. Thera war das religiöse Zentrum und der kulturelle Ursprung der minoischen Zivilisation, die Maver mit Atlantis gleichsetzt. In seinen Worten hört sich das so an.
Während des dritten Jahrtausends vor Christus besiedelten Völker aus dem Osten und aus dem Süden die Inseln. Sie brachten aus dem Osten ihren Kult der Muttergöttin mit und begründeten auf Thera ein Zentrum der religiösen Verehrung. Als andere Völker in den Ägäisraum einwanderten, wurde Kreta besiedelt. Es entstand eine friedliche, handeltreibende Zivilisation. Der Wohlstand nahm zu und Paläste wurden erbaut. Kreta wurde zum Bevölkerungszentrum, aber Thera blieb die religiöse Metropole, so wie Platon sie beschrieben hat. All dies zusammen war Atlantis.
Und diese ganze Pracht versank, wie es in Platons Bericht heißt, während eines einzigen schlimmen Tages und einer einzigen schlimmen Nacht. Eines wundert bei Maver, Galanopoulos und den übrigen Verfechtern der Hypothese, Thera sei Atlantis gewesen. Ihre souveräne Missachtung sämtlicher Zahlenangaben, die Platon hinsichtlich der Größenverhältnisse von Atlantis und für den Zeitpunkt seines Untergangs gemacht hat. Aus dem Timaios-Dialog geht klar hervor, dass die beschriebenen Ereignisse 9000 Jahre vor Solon zu denken sind. Solon lebte von 638 bis 559 vor Christus. Diese Zeitangabe wird im Kritias-Dialog wiederholt. Und was die Ausdehnung von Atlantis betrifft, so sind Platons Vorstellungen deutlich an einer Landmasse orientiert, die so groß war wie Nordafrika und Kleinasien zusammen. Allein die Zahlenangaben für die langgestreckte Ebene im Umland der Metropole 3000 zu 2000 Stadien übertreffen die tatsächlichen Größenverhältnisse von Kreta und erst recht von Thera um ein Vielfaches.
Genau um das Zehnfache. Mavers Erklärung dafür ist in ihrer Einfachheit entwaffnend. Sowohl in den Raummaßen wie in den Zeitangaben habe sich Platon um das Zehnfache geirrt. So wäre zum Beispiel die Zeitangabe 9000 Jahre vor Solon in 900 Jahre vor Solon zu berichtigen. Dann käme man auf folgende Zeitrechnung. 900 Jahre plus 590, nämlich das Jahr von Solons ägyptischem Aufenthalt, ergeben 1490. Das Jahr 1490 vor Christus entspricht exakt der Zeitphase, in der die gewaltigen Vulkanausbrüche auf Thera stattgefunden haben. Ebenso plädiert er dafür, die in Platons Bericht mit 10.000 Stadien angegebene Länge des Grabens, der die Ebene des Königsguts umgeben haben soll, auf 1.000 Stadien zu verkürzen. Dann käme man auf etwa 180 Kilometer, eine Entfernung, die sich gut in die Karte von Kreta eintragen lässt. Und John Luce, der irische Atlantologe, der nicht Thera, sondern Kreta mit der Insel Atlantis gleichsetzt, aber wie Galanopoulos und Maver die Atlanter mit den Minoern identifiziert, Luce ist geneigt, den Irrtum um das Zehnfache Solon oder seinen ägyptischen Gewehrsleuten zuzuschreiben. Die Aufblähung von Monaten zu Jahren kennt man ja auch von anderen frühgeschichtlichen Mythologien her. Man braucht sich nur an die Altersangaben in der Genesis zu erinnern.
Reichlich kühn, diese Konstruktion. Und wie erklären die Anhänger der minoischen These Platons geografische Lagebeschreibung, wonach Atlantis draußen im Atlantik, vor jener Meerenge, die er die Säulen des Herakles nennt, gelegen habe, also von Griechenland her gesehen, jenseits von Gibraltar?
Diese Lokalisierung könnte ein Missverständnis Platons oder vielleicht schon Solons gewesen sein, meinte beispielsweise Galanopoulos. Er hielt es für vorstellbar, dass mit den Säulen des Herakles nicht Gibraltar, sondern die Südspitze der Peloponnes, Kap Matapan und Kap Maleas gemeint waren. John Luce dagegen glaubte, es habe einen kompositorischen Grund gehabt, weshalb Platon Atlantis in das Seegebiet außerhalb der Straße von Gibraltar verlegt habe. Seine geistvolle Begründung führt zugleich ein Paradebeispiel der perennierenden Atlantis-Diskussion vor.
Mit anderen Gelehrten teilt der Verfasser die Überzeugung, dass Platon unter dem Einfluss einer gedachten Parallele zwischen der persischen Invasion Griechenlands aus dem Osten und einem vor- bzw. frühgeschichtlichen Angriff auf Griechenland durch Atlantis stand, der von Westen her erfolgt sein sollte. Zugunsten der Symmetrie musste Persiens ungeheure Landmacht durch ein nicht minder ungeheures Seereich aufgewogen werden. Die Inseln des Mittelmeerbeckens aber dürfte Platon teils von seinen Wanderjahren her sogar aus eigenem Augenschein hinreichend gekannt haben, um zu wissen, dass er von keiner von ihnen eine Invasion der als Gegengewicht für Persien erforderlichen Größenordnung ausgehen lassen konnte. So musste Atlantis, die Hauptinsel des Seereichs, an das er dachte, dermaßen groß werden, dass diesseits der Säulen des Herakles, also im Becken des Mittelmeers, für sie kein Platz mehr war. Platon musste sie hinaus verlegen, hinaus in den grenzenlosen Ozean, der bereits Atlas Namen trug.
Die Erklärung von Luce ließe sich natürlich auch umkehren. Weil Platon die Größen- und Machtverhältnisse im ägäischen Raum so vertraut waren, dass er hier nirgends ein Reich von der gewaltigen Ausdehnung und Machtfülle für real vorstellbar hielt, kann sein Atlantis-Bericht mit seinen eindeutigen Hinweisen auf den Atlantik jenseits der Säulen des Herakles ein echter Rapport dessen sein, was Solon in Ägypten erfuhr und mündlich weitergab. Und somit könnte dann auch mehr Wahrheit als Dichtung darin enthalten sein.
Die Schlange beißt sich in den Schwanz.
Man braucht doch gar nicht an einem minoischen Atlantis in der Ägäis zu zweifeln, sei es Thera, sei es Kreta gewesen. Auch für Vineta als Inbegriff der versunkenen Stadt haben zahlreiche Vor- oder Urbilder real existiert. Im Vergleich zu Platons Atlantis mit seiner Landmasse von 400.000 Quadratkilometern, wie der Atlantologe Otto H. Muck errechnet hat, wäre ein solches Atlantis in der Ägäis so oder so nur ein Mikroatlantis gewesen.
Dann wäre es an der Zeit, das Makroatlantis ins Visier zu nehmen.
Mit dem Makroatlantis haben sich in neuester Zeit besonders der 1892 in Wien geborene Physiker Otto H. Muck und der 1913 in New York geborene Sprachlehrer, Verleger und Hobbyarchäologe Charles Berlitz befasst. Sie haben ihrem großen Thema einen riesigen Aufwand an gelehrten Studien und an kombinatorischem Scharfsinn gewidmet. Wenn man liest, was sie darüber veröffentlicht haben, nimmt man teil an einem faszinierenden Glasperlenspiel, dessen Elemente an sich unbezweifelbar richtige Fakten und Daten aus den verschiedensten Einzelwissenschaften sind. Ob das kühne Fantasiespiel dann auch insgesamt zu einem gesicherten Resultat gelangt, ist vorläufig noch nicht zu entscheiden. Jedenfalls hielten sie sich strikt an Platons geografische Beschreibung und suchten demzufolge Atlantis unbeirrt im Nordatlantik.
Diese Suche nach Atlantis ist so neu, aber auch wieder nicht. Der große Aufbruch im Zeitalter der Entdeckungen ließ nach tausendjähriger Vergessenheit die Erinnerung an Atlantis wieder aufleben. Die Reisen des Kolumbus und der übrigen Seefahrer trugen dazu bei, das mythische Bild mit konkreter Anschauung zu füllen. Dem Spanier Francisco López da Gomara, der die erste Geschichte der neu entdeckten Länder Westindiens schrieb, fiel schon 1553 auf, welche überraschende Bestätigung die topografischen Angaben Platons durch die frisch gewonnenen Erkenntnisse über den Westatlantik erfahren hatten. 100 Jahre danach, um 1665, veröffentlichte der Jesuitenpater Athanasius Kircher sein Buch mit dem Titel Mundus Subterraneus, die untergegangene Welt, worin er Atlantis als eine große birnenförmige Insel im Azorenraum rekonstruierte. Deren gewaltig hohe Berge, die Platon beschrieben hatte, bildeten mit ihren Gipfeln die nachmaligen Azoren.
Für die Experten setzte doch die eigentliche Atlantis-Forschung erst in den beiden letzten Jahrhunderten ein. Als verdienstvoll wird vor allem der Atlantologe Ignatius Donnelly gerühmt, dessen viel zitiertes Buch Atlantis, the Antediluvian World, Atlantis, die Welt vor der Sintflut, 1882 in London erschien. Seine Vision von Atlantis hat jene erstaunliche Flut von Veröffentlichungen ausgelöst, die sich zu einer wahren Atlantis-Bewegung ausgewachsen hat und immer noch andauert. Muck und Berlitz sind in gleicher Weise von Donnellys bahnbrechender Leistung beeindruckt. Berlitz zitierte sogar in seinem Buch Das Atlantis-Rätsel, das 1976 in Wien herauskam, noch einmal komplett Donnellys berühmt gewordene 13 Thesen. Denn er hielt sie mit Recht für typisch in Bezug auf die geistige Struktur der gesamten Atlantis-Forschung bis zum heutigen Tage. Diese Thesen lauten:
Erstens. Im Atlantischen Ozean habe es einst gegenüber der Mittelmeermündung eine große Insel gegeben, die der Überrest eines atlantischen Kontinents gewesen sei und im Altertum als Atlantis bekannt war. Zweitens. Platons Beschreibung dieser Insel sei nicht wie lange Zeit angenommen eine Fabel, sondern ein auf historischen Tatsachen beruhender Bericht. Drittens. Atlantis sei jenes Gebiet der Erde gewesen, in dem die Menschheit zuerst das Stadium der Barbarei überwunden und die ersten Stufen der Zivilisation erklommen habe. Viertens. Atlantis sei im Lauf der Zeitalter ein blühender und mächtiger Staat geworden, von dem aus die Küsten des Golfs von Mexiko, die Ufer des Mississippi und des Amazonas, die Pazifikküste Südamerikas, das Mittelmeer, die Westküste Europas und Afrikas, die Ostsee sowie das Schwarze und das Kaspische Meer ihre Kulturen empfangen hätten. Fünftens. Atlantis sei die wahre vorsintflutliche Welt gewesen, der Garten Eden, die Gärten der Hesperiden, die Insel der Seligen, die Gärten des Alkinoos, der Olymp, das Asgard der Germanen, und habe eine universelle Erinnerung an ein herrliches Land hinterlassen, in dem die Menschheit lange Zeitalter hindurch in Glück und Frieden lebte. Sechstens. Die Götter und Göttinnen der alten Griechen, der Phönizier, der Hindus und der Germanen seien nichts anderes gewesen als die Könige, Königinnen und Helden von Atlantis, und die ihnen in der Mythologie zugeschriebenen Taten seien eine verschwommene Erinnerung an historische Ereignisse. Siebtens. Die Mythologie der alten Ägypter und Inkas stellte die ursprüngliche Religion von Atlantis dar, die ein Sonnenkult gewesen sei. Achtens. Die älteste Kolonie der Atlantiden sei wahrscheinlich Ägypten gewesen, dessen Kultur und Zivilisation der atlantischen Gesittung genau entsprochen habe. 9. Die Werkzeuge und Geräte der Bronzezeit seien eine Errungenschaft von Atlantis gewesen. 10. Das phönizische Alphabet, Urform aller europäischen Alphabete, ginge auf ein atlantisches Alphabet zurück. 11. Atlantis sei die Urheimat der arischen oder indogermanischen Völkerfamilie sowie der semitischen und möglicherweise auch der turanischen Volksstämme gewesen. 12. Eine furchtbare Naturkatastrophe habe Atlantis vernichtet. Die gesamte Insel sei mit fast allen Bewohnern im Meer versunken. 13. Einige wenige seien in Schiffen und auf Flößen entkommen und hätten den Völkern im Osten und Westen Kunde von der grauenhaften Katastrophe gebracht, die in den Flut- und Sintflutlegenden der verschiedenen Völker der alten und neuen Welt bis zum heutigen Tag weiterlebe.
Ein imponierender Katalog. Für die Atlantis-Forschung kann man ihn wie einen Kanon benutzen, an dem jeder Experte, je nachdem, wo er Platons versunkenes Inselreich lokalisiert, nur die entsprechenden Abstriche oder Zutaten vorzunehmen braucht.
Bei Donnelly findet man auch schon die Vorstellung von einem abgesunkenen Verbindungsplateau zwischen Europa, Afrika und Amerika, auf dem Tier- und Pflanzenarten hin und her wandern konnten, das andererseits aber den Zufluss tropischer Meeresströmungen nach dem Nordatlantik verhindert habe. Solange Atlantis bestand, gab es keinen Golfstrom. Donnelly hat als erster dieses elementare Argument in das große Puzzle- und Kombinationsspiel eingeführt. Auch für Mucks Argumentationskette wurde es ein wichtiges Glied.
Was hat Muck sonst noch zur Lösung des Atlantis-Rätsels anzubieten?
Ein ganzes, tiefengestaffeltes System von Indizien und Argumenten. Daraus ist mir immer der Analogieschluss zu dem Taiga-Meteor am eindrucksvollsten erschienen. Für Muck lieferte der Einschlag dieses Himmelskörpers am 30. Juni 1908 in Sibirien ein zeitgenössisches Vergleichsbild zu der Katastrophe, die sich vor rund 11.000 Jahren im Atlantik ereignete, allerdings in 200-millionenfacher Verkleinerung.
Vor 11.000 Jahren?
Ja, nach Platons Zeitangabe. Vor 9.000 Jahren hatten die ägyptischen Priester Solon gegenüber die Katastrophe datiert. Dazu muss man heute die seither verflossenen Jahrhunderte zählen. Also der Taiga-Meteor. Der russische Astronom Kulik, der den Einschlag des Großmeteors miterlebte, gab davon eine fachlich nüchterne Schilderung, die eben dadurch umso stärker wirkt.
Am 30. Juni 1908 wurde um 7 Uhr morgens in der Nähe des Flusses Podmane nahe Tunguska, 61 Grad Nord, 102 Grad westlich von Pulkow, eine solche Masse kosmischer Stoffe auf die Erde geschleudert, dass die Wirkung des Sturzes alles Vorhergesehene übertraf. Obwohl es ein heller, sonniger Tag war, betrug die Sichtweite der glühenden Gesteinsmassen am Himmel mehr als 360 Meilen. Donnerähnliches Geräusch wurde bis zu 900 Meilen hörbar und der Knall der Explosion innerhalb eines Umkreises von 4200 Meilen. Der Luftdruck war so stark, dass er Menschen und Pferde in einer Entfernung von 400 Meilen umwarf. Abgesehen davon bildete sich eine mächtige seismische Welle aus, die mit einer Geschwindigkeit von 317 Metern pro Sekunde um die Erde lief und in allen Observatorien als katastrophales Erdbeben in Sibirien aufgezeichnet wurde. Nach den Aufzeichnungen der Erdbebenwarte in Potsdam umkreiste diese Welle unseren Planeten in nur 30 Stunden und wiederholte sich dann. Der Meteor brachte ungeheure Mengen von Meteorstaub in die Atmosphäre, welche die sogenannten Silberwolken am Himmel hervorriefen. Überall in Westsibirien und Europa verwandelten diese Wolken den Tag in ein dumpfes rotes Zwielicht, weil sie sich sofort über den ganzen nördlichen Teil der alten Welt ausbreiteten. Von der Stelle, wo der Meteor einfiel, erhob sich sofort eine 20 Kilometer hohe Feuersäule, weil die gesamte Bewegungsenergie sofort in Wärme umgeformt wurde. Die Expedition, welche 1927 den Schauplatz der sibirischen Katastrophe besuchte, fand Stücke des Meteoriten, die 150 Tonnen wiegen. Das Gesamtgewicht des sibirischen Meteors muss daher auf mindestens 1 Million Tonnen und wahrscheinlich auf mehr geschätzt werden. Die Expedition stellte fest, dass der Wald im Umkreis von 60 Meilen wie abrasiert war. Die riesigen sibirischen Lärchen und Fichten liegen mit ihren Spitzen nach außen und der Boden ist in einem Umkreis von 12 Meilen verbrannt. Heute sind die zahlreichen Krater, welche von Teilen des Meteors herrühren, ausgefüllt. Der Hauptteil der kosmischen Masse ist nicht zu sehen, weil er tief in die Erdkruste eingedrungen ist. Die Eingeborenen erzählen verschiedene Geschichten über die Katastrophe des Jahres 1908 und beschreiben den kolossalen Feuerbrand am Himmel.
Und dieser Bericht diente Muck zum Ansatz für seine Analogie mit der Atlantis-Katastrophe?
Eine Analogie, bei der Muck ständig den Maßstab betont. Denn 200 Millionen Mal größer als der Taiga-Meteor war jener Himmelskörper, Muck bezeichnet ihn als Planetoiden A, der damals 10-mal schneller mit einer Geschwindigkeit von mindestens 15 bis 20 Kilometern pro Sekunde in immer steiler werdender Fallparabel den Wasserstoffmantel durchschlug. Einen Zwerg, ein fast nichts, nennt daher Muck den Taiga-Meteor im Vergleich zum Planetoiden A, und er entwirft als Gegenstück zu Kuliks wissenschaftlichem Befund ein apokalyptisches Panorama.
Ungeheurer als je ein Komet es könnte, in einem Lichtglanz, vor dem die Sonne erblasste, muss dieser tötende Blitz herniedergestoßen sein. Als er dann in den Stickstoffmantel einschlug und die letzten dichtesten Luftschichten durchraste, wurden anscheinend die Erhitzung und die Zerreißspannung übermäßig. Er zersprang, sein spröder Steinmantel löste sich im Gefolge mehrerer Explosionen in eine Unzahl tödlicher Trümmerstücke auf, die eine Furche des Verderbens quer über den Südostteil Nordamerikas zog. Erst in unmittelbarer Bodennähe zerplatzte auch der Kern mit einem Donnerschlag, dem kein Trommelfell standhielt. Die beiden Riesenstücke, jedes 1 Billion Tonnen schwer, schlugen ins Meer. Berghoch spritzte es auf und eine Flutwelle von unvorstellbarer Höhe brandete von dem Wirbel um die Einschlaglöcher nach allen Seiten. Mit etwa 10 Kilometer Höhe hätte sie selbst den Mount Everest überflutet.
Also leitet Muck die Atlantis-Katastrophe und die Sintflut von der gleichen Ursache her, dem Einschlag eines herabstürzenden Planetoiden,
der mit einer so ungeheuren Wucht erfolgte, dass Muck von einer kosmischen Sprengladung spricht. Und er setzt den Vergleich mit dem sibirischen Modell fort, indem er die unterschiedliche Größenordnung dergestalt verdeutlicht. War der Einschlag des Taiga-Meteors wie ein leichter Hammerschlag auf eine Blechplatte, so wirkte der Planetoid A auf die Erdkruste wie ein Geschoss aus einer Panzerbüchse, das einen Hochdruckbehälter gerade an einer schwachen Stelle seiner Nietnaht trifft. Der Meeresboden riss nach Süden und nach Norden auf. Alles, was dabei aus der Erdtiefe hochdrang, wurde von dem verdampfenden Meereswasser in höchste atmosphärische Schichten verblasen. Die Explosion im Atlantik rief eine merkliche Absenkung des Magmapegels hervor. Unter der atlantischen Wanne entstand eine Magmadelle. Die Inselscholle, die das Reich der Atlantiden trug, sank mit ein und wurde ein unterseeisches Landmassiv, aus dem nur noch die höchsten Berggipfel als Inseln über den Meeresspiegel ragen, die Azoren.
Gnade uns Gott, dass sich eine solche Katastrophe nicht wiederholt.
Wir Menschen könnten sie heute aus eigener Kraft herbeiführen. Mucks kosmische Sprengladung ist bereits in der Hand der Supermächte. Und den Punkt außerhalb der Erde, von dem Archimedes sie aus den Angeln heben wollte, könnten heutzutage Raketen oder Raumfähren mit einer entsprechend großen Atombombe jeden Tag erreichen. Was dann passieren würde, dafür liefert der Untergang von Atlantis ein Szenario.